Die Predigt hat den Titel wieder das Narrentum. Und unser heutiger Text beginnt in Kürze dann mit den Worten: Und Samuel starb. Uns erschreckt sie ja alle, diese zwangsläufige Folge der Sünde, die uns Gottes Wort im ersten Buch der Bibel schon so deutlich und unmissverständlich vor Augen führt. Zum Beispiel im 5. Kapitel, gleichsam wie ein Staccato aus dem Hades. Da steht im Vers 5, und die ganze Lebenszeit Adams betrug 930 Jahre und er starb. Und die ganze Lebenszeit Seths betrug 912 Jahre und er starb. Und die ganze Lebenszeit Enoschs betrug 905 Jahre und er starb. Und die ganze Lebenszeit Kenans betrug 910 Jahre und er starb. Und die ganze Lebenszeit Mahalalels betrug 895 Jahre und er starb. Und die ganze Lebenszeit Jareds betrug 962 Jahre und er starb. Und die ganze Lebenszeit Methuselahs betrug 969 Jahre und er starb. Und die ganze Lebenszeit Lamechs betrug 777 Jahre und er starb. Mose, den der Heilige Geist dieses Buch hat schreiben lassen, ruft in seinem eigenen Psalm dann dazu aus: Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Oder wie Luther es auf seine Art übersetzt hat: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und darum geht es Gott ja in erster Linie bei dieser lebensfeindlichen Aufzählung, nicht wahr? Ein weises Herz sollen wir erlangen, klug werden sollen wir, und zwar in der rechten Weise, in der wichtigsten Sache. Keine Narren bleiben. Wie hat ein Mann einst zu seiner Frau gesagt, so kurz vor seinem Tod: Sterben? Ha, das ist ja wohl das Letzte, was ich tun werde. Das ist natürlich nicht lustig, das ist ja kein Spaß. Und Mose musste die Sterbeliste weiter fortsetzen, musste weiterschreiben vom Tod, von diesem schrecklichen Feind, der über die ganze Erde herrscht, von Adam an bis heute. Aber allen tragischen Narren dieser Welt war sogar das permanente Sterben rings um sie herum nie Anlass genug, dass sie daraus für sich Konsequenzen gezogen hätten. Für alles haben sie Zeit, wofür sie Zeit haben wollen, nur für die Ewigkeit sorgen sie nicht vor. Salomo in seiner Weisheit greift natürlich auch das Thema auf, vom Siechwerden, vom Sterben und von den vielen zurückgebliebenen Ignoranten. Da schreibt er im Prediger 12,5, der Mensch geht in sein ewiges Haus und die Trauernden gehen auf der Gasse umher. Ja, da gehen sie nach Hause vom Begräbnis, noch etwas bedrückt vielleicht, aber wie schnell vergessen sie, was das offene Grab ihnen so nachdrücklich einprägen wollte. Narren, sagt das Wort, gottlose Narren, ihre ganze lange Ewigkeit steht auf dem Spiel. Sie aber vergnügen sich, laufen dem Mammon nach und allem Vergänglichen, prosten sich gegenseitig zu und rufen: Hauptsache gesund und viel Spaß. Na, wie war's denn zu den Zeiten Noahs? 120 Jahre hat der Mann gepredigt. Wozu? Zur Unterhaltung und zum Gaudium der todgeweihten Narren, bis es zu spät war. Kein einziger hat die Geduld Gottes für seine Rettung geachtet. Es war ihnen lächerlich. Keiner hat in diesen 120 Jahren sich die Zeit genommen, die rechten Gedanken fassen zu wollen, klug werden zu wollen, Gott anzurufen und ein weises Herz von ihm zu erbitten. Was für ein schreckliches, was für ein dummes, tödliches Narrenspiel. Dann aber, als diese lange Gnadenzeit vorüber war, da steht ein unheimlicher Satz in der Bibel. Und es starb alles, was Lebensodem hatte auf dem trockenen Land. Ja, essen, trinken, heiraten, sich heiraten lassen, das alles, das geht ohne Gott. Es geht dabei ja nicht um die Taten, sondern es geht um die Täter, die verderbt sind. Und heute reicht der Katalog weit darüber hinaus, beziehungsweise tief darunter. Hemmungslos ichsüchtig, ob grob oder fein gestrickt, ist das Tun und das Ziel aller Narren im menschlichen Kostüm. Ja, wichtig sein, jemand werden, jemand sein, andere beherrschen, andere ausnehmen, vielleicht ein Grüner sein und dem Geschöpf dienen statt dem Schöpfer, oder ein Roter sein und sozial raffiniert daherreden vom Leben und Leben lassen, oder reich sein, ja reich, alles zusammenraffen, auch religiös, aber ohne Gott, das zählt, aber nicht für die Ewigkeit, oder ja doch, es zählt, ein gewaltiger Ballast geht mit hinüber. Jedes Wort, jede falsch verbrachte Minute, die ganze Selbstherrlichkeit des Menschen, die Gott schon immer ins Angesicht gespien hat, unser Maßstab, mit dem wir den Schöpfer zeigen, wie wir ihn messen, Tag für Tag, das alles geht mit hinüber ins Gericht. Auch Noah, der Prediger der Gerechtigkeit, er wurde vom Tod nicht verschont. Da steht dann und die ganze Lebenszeit Noahs betrug 950 Jahre und er starb. Aber Noah, und das ist der große, der ewige Unterschied, hatte Gnade gefunden bei Gott. Noah, der war in Gottes Rettungsarche, bevor noch sein Leib verfallen ist. Denn Noah, er war kein Narr. Er führte ein Leben mit Gott. Die Gnade hatte ihn gefunden. Und es war nicht Noahs eigene, sondern es war die Gerechtigkeit Gottes, die er gepredigt hat. Unsere Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die ist nichts und niemand anderes als Yahweh Tzidkenu, der Herr, unsere Gerechtigkeit, der Gottessohn, der auch dem Noah seine, nämlich Jesu Gerechtigkeit, zugerechnet hat. In Hesekiel 14 sagt Gott, dass Noah neben Daniel und Hiob allein durch genau diese Gerechtigkeit Gottes ihre eigene Seele zu retten imstande sind, aber andere können damit nicht gerettet werden, nur sie selbst, nur ihre eigene Seele wird gerettet, weil ihnen die Gerechtigkeit des Gottessohnes anhaftet, an der sie sich auch festgeklammert haben. Aber das alles hat die Narren und Toren aller Zeiten nie wirklich interessiert, wiewohl keiner von ihnen hinausgestoßen worden wäre, wenn er sich bei Jesus hätte bergen wollen. Gott redet ja immer noch. Und alle, die sich von ihm finden lassen und auf ihn hören und sich nicht abwenden von Christus, die bleiben im Leben, auch wenn sie sterben. Gott redet ja auf eine Weise, die der Mensch verstehen kann, wenn er nur will, und wenn er sich die Zeit nimmt dafür. Aber das ist ja etwas, das der Narr nicht hat. Die nötige Buße und Bekehrung und Gottesfurcht wird dem bußfertigen Menschen dann von Gott gegeben. Das ewige Leben, die Vergebung der Sünden und die Gnade zum neuen Wandeln und Leben. Alle diese guten Gaben, die können nur von oben kommen. Der Narr aber, ein gutes Wort bezeichnet ihn deshalb treffend als den Gottlosen, er versteht das nicht. Er will nicht verstehen und kann es deswegen auch nicht. Einer der Psalmen Davids, der 10., es ist aber dies nicht der einzige Psalm in der Art, beleuchtet das eingehend. Und man sieht daran, wie wichtig das dem Wort Gottes ist, wenn es heißt, der Gottlose rühmt sich der Gelüste seines Herzens, und der Habsüchtige sagt sich los vom Herrn und lästert ihn. Der Gottlose sagt in seinem Hochmut, er wird nicht nachforschen. Alle seine Gedanken sind, es gibt keinen Gott. Seine Unternehmungen gelingen immer. Hoch droben sind deine Gerichte fern von ihm. Er tobt gegen alle seine Gegner. Er spricht in seinem Herzen, ich werde niemals wanken, nie und nimmer wird mich ein Unglück treffen. Sein Mund ist voll Fluchen, Trug und Bedrückung. Unter seiner Zunge verbirgt sich Leid und Unheil. Er sitzt im Hinterhalt in den Dörfern, im Verborgenen, ermordet er den Unschuldigen. Und seine Augen spähen den Wehrlosen aus. Er lauert im Verborgenen wie ein Löwe im dichten Gebüsch. Er lauert, um den Elenden zu fangen. Er fängt den Elenden und schleppt ihn fort in seinem Netz. Er duckt sich, kauert nieder. Und durch seine starken Pranken fallen die Wehrlosen. Er spricht in seinem Herzen, Gott hat es vergessen. Er hat sein Angesicht verborgen, er sieht es niemals. Was tritt da so sehr deutlich hervor? Gott lässt so einem gelingen, was der tut und denkt und wünscht und ergattert. Das Ende aber, das ist dann tragisch. Schlimmer könnte es nicht sein. Das sei auch einmal jenen gesagt, die immer wieder fragen, warum lässt Gott so etwas zu? Der Gottlose, wir haben es eben gehört, er sagt und beruhigt sich damit, es gibt keinen Gott. Gott sieht es niemals, was ich tue. Gott hat es vergessen. Aber da gibt es noch so ein Wort Gottes. Das ist über Paulus in die Bibel gekommen. Ein ganz spezielles Wort an die Gläubigen des Neuen Testaments. Das steht im 1. Korinther 3. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Und der seid ihr. Ja, da fallen etliche Dinge schwer ins Gewicht. Nicht wahr? Zum Beispiel das Rauchen. Bis zu meinem 30. Lebensjahr hat es mich verfolgt. Tag und Nacht. Dieses Wort. Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Aber so passiert es auch bei übermäßigem Essen und Trinken und mit Rauschmitteln aller Art. Das geht mit Ehebruch und Pornografie. Das geht mit Hassgedanken, mit Gram und mit Sorgen. Das geht mit Unversöhnlichkeit und mit Eitelkeit und Selbstgefallen. Es gibt viele Möglichkeiten für den Gläubigen, seinen Tempel Gottes zu verderben. Aber es gibt darauf stets nur die eine Antwort, den wird Gott verderben. Und dann wunderst du dich als Christ, dass du nicht mehr herauskommst aus deiner Sündenmisere und Sündensucht, falls du sie überhaupt noch siehst und zugibst. Der Mensch will sie ja nicht lassen, diese seine Gottestempelverderbliche Sache. Er tut sie weiter, so lange, bis Gott ihn darin einsperrt. Dann ist das Verderben da. Gott wird zu uns nicht mehr 120 Jahre lang reden diesbezüglich. Die Zeit haben wir nicht. Kommen wir nun aber langsam zu unserem Haupttext. Eines noch zuvor. Manches Mal berichtet Gottes Wort, dass jemand gestorben ist, bevor Gott eine besondere, eine spezielle Zeit folgen lassen will. Je nachdem, wer gestorben ist und wer davon heilsgeschichtlich betroffen ist. So oder so. Jesaja schreibt da zum Beispiel im Kapitel 6, im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Und auch im folgenden Text lässt sich ein gewisser Zusammenhang bemerken, wo es heißt, und Samuel starb. Samuel, als der letzte Richter Israels, hat die Geschichte Gottes mit seinem Volk in eine neue Ära begleiten dürfen, in die Zeit der Könige. Israel hat mich verworfen, so hat Gott es selber beklagt. Einen König hatte das Volk verlangt, einen König nach der Weise aller Heidenvölker, wie sie sich ausdrückten. Und das Buch und die Zeit der Richter endet deswegen auch mit dem vielsagenden Wort, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Gott aber wollten sie nicht mehr als König. Einen Menschen wollten sie und bekamen ihn. Und Samuel war derjenige, der zuerst Saul zum König hatte salben dürfen und dann David. Den ersten verwirft Gott später, den zweiten aber nennt er einen Mann nach seinem Herzen. Für manchen von uns, der einen heimgegangenen lieben Bruder oder eine treue Schwester im Dienst erlebt und auch gut gekannt hat, war dieser Verlust tränenreich und schwer. Und wenn wir auch am Grabe von einem erfreulichen und schönen Heimgang sprechen, so bleiben wir doch um vieles ärmer zurück und spüren den herben Verlust sehr. Aber, und darum geht es, der Herr ist da. Diese Sichtweise wird sich bei jedem traurigen, aber ernsthaften Gotteskind bald manifestieren im Herzen. Das ist geistliche Klugheit. In Kürze folgt jetzt dann der biblische Text, der heute vor uns liegt, über einen boshaften Sohn Belials, einen harten, gottlosen Narren und seine Frau, die das gerade Gegenteil von ihm war. Dann bitten wir dabei um Ohren, die hören, was der Text uns sagen will, nämlich wer bei uns der gottlose, boshafte, harte Narr ist, der fleischlich Gesinnte und wer die von Gott aus dieser Ehe herausgerufene ist und wie sie reagiert, sie, die mit ihrem alten Despoten verheiratet, dann ohne ihr Zutun durch den Tod ihres alten Eheherrn zu einer neuen Ehe mit dem Geliebten Gottes kommt. Betrachten wir aufmerksam ihr Verhalten, ihre Wortwahl, ihre Gesinnung gegenüber dem, was der schreckliche Narr in ihrem Haus von sich gibt, und heben wir dabei besonders hervor, dass Gott ihn nicht am Leben lässt, weil der alte Mensch, das alte Narrentum, die boshafte Gesinnung nicht vor Gott bestehen darf und er ihn deshalb tötet. Wer Römer 7 kennt, und ich meine wir alle, der weiß, was gemeint ist. So steht also in einem sehr bekannten Kapitel im ersten Buch Samuel Folgendes. Und Samuel starb. Und ganz Israel versammelte sich und klagte um ihn und begrub ihn in seinem Haus in Rama. David aber machte sich auf und zog hinab in die Wüste Paran. Paran heißt ausgegraben, ausgehöhlt. Es war aber ein Mann in Maon, der hatte sein Gewerbe in Karmel. Und dieser Mann hatte ein sehr großes Vermögen und er besaß 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Und er ließ gerade seine Schafe in Karmel scheren. Und der Name dieses Mannes war Nabal. Der Name seiner Frau aber war Abigail. Und sie war eine Frau von gesundem Verstand und von schöner Gestalt. Der Mann aber war hart und boshaft in seinem Tun und war ein Kalebiter. Als nun David in der Wüste hörte, dass Nabal seine Schafe scheren ließ, da sandte er 10 Burschen aus und sprach zu ihnen, geht hinauf nach Karmel. Und wenn ihr zu Nabal kommt, so grüßt ihn freundlich in meinem Namen und sagt, mögest du lange leben. Friede sei mit dir und Friede sei mit deinem Haus und Friede mit allem, was du hast. Ich habe eben gehört, dass du Schafscherer bei dir hast. Nun, deine Hirten sind bei uns gewesen. Wir haben ihnen nichts zuleide getan und nicht das Geringste haben sie vermisst, solange sie in Karmel waren. Frage deine Burschen deswegen. Die werden dir sagen und mögen meine Burschen vor deinen Augen Gnade finden, denn wir sind an einem guten Tag gekommen. Gib doch deinen Knechten und deinem Sohn David, was deine Hand findet. Und die Burschen Davids kamen hin und redeten im Namen Davids nach allen diesen Worten mit Nabal. Dann warteten sie schweigend. Aber Nabal antwortete den Knechten Davids und sprach, wer ist David und wer ist der Sohn Isais? Heutzutage gibt es immer mehr Knechte, die ihren Herren davonlaufen. Sollte ich mein Brot und mein Wasser nehmen und mein Fleisch, dass ich für meine Scherer geschlachtet habe und es Leuten geben, von denen ich nicht weiß, woher sie sind? Da kehrten die Burschen Davids wieder um auf ihrem Weg, und als sie heimkamen, berichteten sie ihm alle diese Worte. Da sprach David zu seinen Männern, jeder gürte sein Schwert um. Und jeder gürtete sein Schwert um, auch David gürtete sein Schwert um, und es zogen etwa 400 Mann hinauf, dem David nach, 200 aber blieben bei dem Gepäck. Aber einer der Burschen sagte es Abigail, der Frau Nabals, und sprach, siehe, David hat Boten aus der Wüste gesandt, um unseren Herrn freundlich zu begrüßen. Er aber fuhr sie an. Und doch sind die Leute sehr gut zu uns gewesen. Sie haben uns nichts zuleide getan, und wir haben nicht das Geringste vermisst, solange wir bei ihnen umhergezogen sind, als wir auf dem Feld waren, sondern sie sind wie eine Mauer um uns gewesen, bei Tag und bei Nacht. Die ganze Zeit, in der wir bei ihnen die Schafe gehütet haben. So bedenke nun und sieh, was du tun kannst, denn es ist gewiss ein Unglück beschlossen über unseren Herrn und über sein ganzes Haus. Und er ist ein solcher Sohn Belials, dass ihm niemand etwas sagen kann. Da eilte Abigail und nahm 200 Brote und 2 Schläuche Wein und 5 zubereitete Schafe und 5 Scheffel gedörrtes Korn und 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen und lud sie auf Esel. Und sie sprach zu ihrem Burschen, geh vor mir her, siehe, ich will euch nachkommen. Sie sagte aber ihrem Mann Nabal nichts davon. Und es geschah, als sie auf dem Esel ritt und im Schutze des Berges hinabzog, siehe, da kamen David und seine Männer herab, ihr entgegen, und so begegnete sie ihnen. David aber hatte gesagt, fürwahr, ich habe alles, was diesem da in der Wüste gehört, umsonst behütet, so dass nicht das Geringste verloren gegangen ist von allem, was ihm gehört, und er vergilt mir Gutes mit Bösem. Gott tue solches und füge noch mehr den Feinden Davids hinzu, wenn ich von allem, was dieser hat, bis zum hellen Morgen auch nur einen übrig lasse, der an die Wand pisst. Als nun Abigail David sah, stieg sie rasch vom Esel und fiel vor David auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde. Und sie fiel ihm zu Füßen und sprach, ach mein Herr, auf mir sei diese Schuld. Und lass doch deine Magd vor deinen Ohren reden und höre die Worte deiner Magd. Mein Herr, achte doch nicht auf diesen Mann Belial, den Nabal, denn er ist, wie sein Name es heißt, Narr ist sein Name und Narrheit ist bei ihm. Ich aber, deine Magd, habe die Burschen meines Herrn, die du gesandt hattest, nicht gesehen. Nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, der Herr hat dich daran gehindert, zu kommen und Blut zu vergießen und dir mit eigener Hand zu helfen. So sollen nun deine Feinde und die, welche meinem Herrn übel wollen, werden wie Nabal. Hier ist nun die Gabe, die deine Magd meinem Herrn hergebracht hat. Gib sie den Burschen, die meinem Herrn nachfolgen. Vergib doch deiner Magd die Übertretung. Denn der Herr wird gewiss meinem Herrn ein beständiges Haus bauen, weil er die Kriege des Herrn führt. Und nichts Böses soll an dir gefunden werden, dein Leben lang. Und wenn sich ein Mensch erheben wird, um dich zu verfolgen und nach deinem Leben zu trachten, so sei das Leben meines Herrn ins Bündel der Lebendigen eingebunden bei dem Herrn, deinem Gott. Aber das Leben deiner Feinde schleudere er mitten aus der Schleuderpfanne. Und es wird geschehen, wenn der Herr an meinem Herrn handeln wird nach all dem Guten, das er dir versprochen hat und dich zum Fürsten über Israel bestellen wird, so wird es dir nicht zum Anstoß sein, noch zum Herzensvorwurf für meinen Herrn, dass er ohne Ursache Blut vergossen und dass mein Herr sich selbst geholfen hat. Wenn nun der Herr meinem Herrn wohltun wird, so gedenke an deine Magd. Da sprach David zu Abigail, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich am heutigen Tag mir entgegengesandt hat. Und gesegnet sei dein Verstand, und gesegnet seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen. Denn so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, der mich daran gehindert hat, dir Böses zu tun, wenn du mir nicht so schnell entgegengekommen wärst, so wäre dem Nabal bis zum hellen Morgen nicht einer übrig geblieben, der an die Wand pisst. So nahm David von ihrer Hand, was sie ihm gebracht hatte, und sprach zu ihr, zieh wieder in Frieden in dein Haus hinauf. Siehe, ich habe auf deine Stimme gehört und deine Person angesehen. Als aber Abigail zu Nabal kam, siehe, da hielt er in seinem Haus ein Mahl wie das Mahl eines Königs, und das Herz Nabals war guter Dinge, und er war schwer betrunken. Sie aber sagte ihm nichts, weder Kleines noch Großes, bis zum hellen Morgen. Als es aber Tag geworden war und der Weinrausch von Nabal gewichen war, da berichtete ihm seine Frau diese Dinge. Da erstarb sein Herz in seinem Innern, und er wurde wie ein Stein. Und es geschah nach 10 Tagen, da schlug ihn der Herr, dass er starb. Als nun David hörte, dass Nabal tot war, sprach er, gelobt sei der Herr, der meine Schmach an Nabal gerecht und seinen Knecht vom Unrecht abgehalten hat. Und der Herr hat Nabals Unrecht auf seinen Kopf vergolten. Und David sandte hin und warb um Abigail, um sie sich zur Frau zu nehmen. Und als die Knechte Davids zu Abigail nach Karmel kamen, redeten sie mit ihr und sprachen, David hat uns zu dir gesandt, um dich zu seiner Frau zu nehmen. Da stand sie auf und verneigte sich mit ihrem Angesicht zur Erde und sprach, siehe, hier ist deine Magd, dass sie diene und den Knechten meines Herrn die Füße wasche. Und Abigail eilte und machte sich auf und ritt auf einem Esel und mit ihr 5 Mägde, die ihr nachfolgten, und sie zog dem Boten Davids nach und wurde seine Frau. Soweit der biblische Text. Sehen wir uns jetzt zuerst den alten Narren an. Nehmen wir es aber noch nicht persönlich, sondern vorerst global, wie er sich seit Jahrtausenden auf der Erde präsentiert. In der Welt, von der Jesus deutlich sagt, sie ist nicht sein Reich. Na, weit sind wir Menschen gekommen, im negativen Sinne, mit dem, wie wir uns die Erde untertan gemacht haben, sehr weit. Die Ackerböden sind weitgehend ruiniert durch den dauernd gesteigerten Kunstdüngereinsatz und Monokulturen und mancherlei andere Fehlwirtschaft. Die Politiker werden nicht mehr fertig mit den vielen Problemen, nicht nur hier in Europa. Für sie gibt es ja kaum noch Handlungsspielraum. Das Sagen, das hat ein ganz anderer. Da ist zum einen das momentan größte Problem, zumindest wird es so kolportiert, der enorme tägliche Flüchtlingszustrom, mitten hinein in die Horrorkonsumwelt von selbsternannten Gutmenschen, in die Welt der Humanisten, der Sozialisten, der Grünen, der sexuell Entarteten mit ihrem ganzen Zirkus von Frauenquote, Genderwahnsinn und Falsch-, Fehl- und Nichtinformationen und der Abtreibung im Mutterleib. Der Islam ist gefährlich und wenn er noch einflussreicher wird, dann wird Gott durch ihn noch weiter bei uns die Spreu vom Weizen trennen, unter allen Christen hier. Es steht in Lukas 12, 4 bis 5, ich sage euch aber, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und dann nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wenn ihr fürchten sollt, fürchtet den, welcher nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Höhle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Der Islam, der kann uns zwar den Kopf abschneiden, uns foltern und töten, aber das westliche Leben mit all seinen Lastern und Gottlosigkeiten, das Wohlfühlchristentum, das Konsumchristentum und mit dem der Abfall vom biblischen Wort Gottes, der bringt uns in die Hölle. Jahrzehntelang hat diese unsere Gesellschaft trotz Pille davor und Pille danach millionenfach ihre Kinder im Mutterleib abgetrieben. Und längst werden sie bei Bedarf auch bei der Geburt getötet. Und seit heuer gibt es sogar das Recht auf Abtreibung bei uns. Insgesamt wurden weltweit 1,3 Milliarden Kinder im Mutterleib getötet seit 1985. Und jetzt kommen wöchentlich Tausende und Abertausende Menschen, Flüchtlinge, und niemand weiß, wohin mit ihnen. Ja, gibt es da jetzt keinen Zusammenhang? Unsere Gesellschaft wundert sich über Lieder, die zum Töten der Menschen aufrufen, klagt über Radikalismus, über islamistische Fanatiker, die zum Kopfabschneiden aufrufen. Und gleichzeitig wird diese Gesellschaft, solange es geht, verschwiegen, dass in einer Hauptstadt Europas längst jede fünfte Frau vergewaltigt wird und im Nachbarland die Vergewaltigungen um 1472% zugenommen haben. Denken wir doch nach. Die Polizei hat in diesen Städten und Ländern verloren und sie gibt das auch öffentlich zu. Für die Obrigkeit beten, hat es für uns geheißen, nicht aber sich mit ihr arrangieren durch Körperschaften öffentlichen Rechts. Denken wir doch darüber nach. Wir leben hier in Ländern mit alltäglicher Korruption und permanenten Fehlentscheidungen, mit rapid steigender Arbeitslosigkeit und nachfolgender Verarmung, bei gleichzeitig ratloser Obrigkeit auf jeder Ebene und in schier jeder Hinsicht. Nun, das war uns ja auch so vorhergesagt. Dazu hätten wir keine Ratingagenturen gebraucht. Und rundherum sehen wir, wie weit der gottlose Narr auf dieser Erde Gottes gekommen ist. Und von der Narrheit her ist noch lange kein Ende in Sicht. Ich sage nur noch Zern. In Römer 1, 22 steht, dass sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und den vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Und darum hat sie Gott auch dahingegeben, in die Begierden ihrer Herzen, zur Unreinheit, dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Ja, was machen jetzt die Kirchen, die Gemeinschaften? Die stimmen ein in das gottlose Lied der Narrheit. Ihre Leiter sind sogar oft Vorreiter des organisierten Wahnsinns geworden. Und kein Wunder, dass die Islamisten uns Europäer verachten und nicht so sein und leben wollen wie wir. Sie wollen keine Sexualerziehung der Vor- und Volksschüler, keine Genderwahn, keine Quotenlösungen. Und in diesen Punkten haben sie nicht Unrecht. Dass sie die europäischen Frauen verachten und die Vergewaltigungen sogar für ein Verdienst halten, für eine Mission. Ach, schaut euch doch mit offenen Augen einmal um. Und jeder denke selber darüber nach, wer noch bei gesundem Verstand ist, von Gott gegeben. Denn das verlorene Hirn, das ist ja wohl die prägnanteste Mangelerscheinung in dieser Weltzeit. Und damit aber zurück zu unserem Text und damit zu uns persönlich. Der Mann Nabal, sein Name bedeutet unverständig, gottloser Narr, Tor. Das ist übrigens jener Ausdruck, der laut unserem Herrn in Matthäus 5, 22 das höllische Feuer nach sich zieht, wenn man einen Bruder so nennt. Dieser Mann war sesshaft in dem Ort Maon, zu Deutsch Wohnung oder Wohnstätte, die ja auch Hiob früher einmal vorgezogen hätte, wie er sagt, ich dachte, ich wollte in meinem Nest verscheiden. Na, ich meine, wir kennen diese Art zu denken und zu leben, nicht wahr? Der Wohlstand ruft sie hervor, der mannigfache Reichtum, der Feind des Glaubenslebens. Hiob, der lange vor Nabal gelebt hat, war übrigens noch weitaus reicher gewesen als dieser. Das ist deswegen interessant, weil Gott dem Hiob ein ganz anderes Zeugnis ausstellt als dem Nabal. Und dennoch wurden dem Hiob alle Schafe und Knechte verbrannt, als sogenanntes Feuer Gottes vom Himmel fiel, wie der Teufel es nach außen hin inszeniert hatte. Auch die übrigen Reichtümer Hiobs wurden weggeführt. Alle Knechte Hiobs wurden getötet. Der Ort Maon, die Wohnung Nabals, der war etwa 4 Kilometer von seiner Gewerbestätte entfernt. Die war in Karmel. Karmel heißt Fruchtgarten. Das Ganze liegt etwa 45 Kilometer südlich von Jerusalem. Der Mann Nabal, so heißt es, war hart und boshaft in seinem Tun. Und das gilt es besonders zu beachten. Die Bibel bewertet das Tun. Und Gott sagt in Zephania 3,7, ich sprach, mich sollst du fürchten, nimm doch Züchtigung an, dann würde ihre Wohnung nicht vertilgt, so wie ich es über sie beschlossen habe. Aber sie haben trotzdem beharrlich alles Böse getan. Wer sich einen Christen nennt, dabei aber in mancherlei Tun beharrlich ein selbstsüchtiger, sündiger Narr geblieben ist, der gefährdet auf Dauer seine Wohnstätte in Christus. Konsequent, wie Gott den Zusammenhang sieht zwischen Tun und Wohnung, nicht wahr? Die Mitknechte schlagen, die anderen verachten, der unversöhnliche Schalksknecht. Das alles sind Personen in Jesu Reden, die eines Tages zuletzt draußen sind. Gott führt auch ein anderes Heil, nämlich sein Heil herbei, und zwar zumeist durch Leid. Wenn wir es uns gemütlich eingerichtet zu haben meinen, wenn wir in meinem Nest verscheiden wollen, das reicht Gott nicht. Er weiß, da gehen wir ja auf Dauer unter. Wir müssen konsequent in Christus sein und bleiben nicht in unserem selbstgefälligen christlichen Eigenheim. Es ist dem untadeligen Hiob nicht nach eigenem Wunsch gegangen und es wird auch uns nicht gelingen. Was meint ihr? Ein Nabal besteht vor Gott nicht auf Dauer. Gott sagt, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Bleibend wohnen ist nur in Christus dauerhaft gewährleistet, in seinem Licht, in der Wahrheit und in der Liebe. Und hier überlebt dann auch Gottes liebevolle Führung für seine Seele durch das Leid, im Wettstreit Gottes mit dem Teufel. Der Nabal dagegen hat in seiner Bosheit nur mehr Gottes Gericht zu erwarten, nicht aber durch Davids Schwert. Nein, zuerst erstirbt Nabal das Herz, er wird wie ein Stein, dem wird gegeben werden, so oder so, Gnade zum Leben, mehr als zuvor, oder Gottes Gericht zum Verderben. Ein permanenter Prozess, jedem das Seine. Dass Nabal einer von Kaleb war, das ist eine Familientragödie. Dem Stammvater Kaleb selbst hat Gott nämlich ganz ein anderes Denkmal setzen können als diesem Nachkommen. Kaleb heißt zu Deutsch der Fasser. Gemeint ist damit die Art des Hundes. Aber ein Haxelbeißer, wie die Österreicher sich ausdrückt, ist zu wenig. Vielmehr war Nabal ein hinterhältiger Egoist, der sich am Unglück der anderen freut und unbarmherzig von hinten zubeißt und sich verweigert, wenn er andere in Not sieht. Andere, die ihm lange Zeit so sehr geholfen haben, undankbar, lieblos, wie es über uns Menschen der letzten Zeit ja prophezeit ist, im 2. Timotheusbrief, wo steht Kapitel 3. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind. Menschen mit einer verdorbenen Gesinnung, sagt das Wort weiter. Und das erleben wir heute, reihum, so als wenn das letzte Stückchen Hirn heraus wäre. Aber seien wir vorsichtig, auch wir sind ja selber Kinder unserer Zeit. Auch uns ist es ja meist längst unmöglich, nicht aus dem falschen, nicht aus dem uns anerzogenen Humanismus heraus zu reagieren, statt aus der Liebe Gottes, die sich aber der Wahrheit freut. Wir können von uns aus nur mehr schwer Gut und Böse unterscheiden. Wir leben in der unheimlichen Vermischung dieser Weltzeit und die durchsetzt alles, auch unsere Herzensgedanken, auch das Christentum. Und da gibt es nur eines, hin zum Herrn, hin zum Wort. Undankbar, unsäglich undankbar war er, der Nabal, als er Davids Leute hungrig weggeschickt hat. Männer, die ihn und sein Hab und Gut beschützt und bewahrt haben, in seinem Fruchtgarten in Karmel. Na, da sträuben sich einem die Haare vor so viel Unverfrorenheit. Ein Beweis, wie dumm die Sünde den Menschen macht, wenn sie jahrelang ungeahndet bleibt. Abgesehen von dem Schaden, den die Ichsucht ringsherum noch anrichtet, in der Ehe und in der Familie und überall, wo sie hinkommt. Ihr Ende sehe dann, sagt der Hebräerbrief über unsere Lehrer, aber im Grunde ist jedes Ende lehrreich für uns, auch eines der unguten Art, in der folgenschweren Dummheit, in die die Sünde den Menschen treibt. Was die Art Nabals betrifft, dazu ist der Jakobusbrief besonders aufschlussreich, der von der Weisheit redet, die von oben kommt, gegenüber der seelischen, dämonischen Weltweisheit in uns. Und Jakobus spricht von der Zunge, die niemand den Zaum halten kann. Er redet vom Herrschen über andere, die wir gering achten. Das ist ein Kapitalverbrechen gegen das Mitgekreuzigtsein mit Jesus, wenn ich andere geringer achte als mich selbst. Auch spricht der Jakobusbrief von der Barmherzigkeit. Denn die innewohnende Sünde, die lässt mich nur allzu schnell vergessen, dass ein unbarmherziges Gericht ergehen wird über den, der keine Barmherzigkeit tut. Man hört all diese Töne heraus aus den Worten Nabals. David hatte noch gesagt, grüßt ihn freundlich in meinem Namen. Und dann steht aber, Nabal antwortete den Knechten Davids und sprach, wer ist David und wer ist der Sohn Isais? Heutzutage gibt es immer mehr Knechte, die ihren Herrn davonlaufen. Sollte ich mein Brot und mein Wasser nehmen und mein Fleisch, das ich für meine Scherer geschlachtet habe und es Leuten geben, von denen ich nicht weiß, woher sie sind? Na, heutzutage argumentiert seine Bosheit. Heutzutage mit einer völlig inkompetenten Unterstellung. Und dann kommt nur mehr an seinen Worten ich und mein und ich und mein. Diese Art, sei es in der Welt oder bei Christen, bedarf keiner weiteren Erklärung. Und was David betrifft, seinem berechtigten Zorn tritt nun diese Frau entgegen, eine von Gott gesandte Person, die trotz, ja gerade durch jahrelange Erfahrung mit boshaftem Narrentum, einen klaren, gesunden Verstand von Gott her behalten durfte. Selten, wie? Deshalb ergeht Gottes Rat auch an uns, und zwar eindringlich, wie in Römer 12 steht, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Nun bedenken wir doch, auch wir sind seit Kindesbeinen mit einem Narren verheiratet. Wir sind verkauft unter die Narrheit unseres Ichs. Und wir können nicht frei werden davon aus eigener Kraft. Denn dazu gehört der Tod des Narren und ein neuer Eheherr. Frei werden wir nicht, solange der alte Mensch in uns und bei uns und durch uns lebt. Wir erleiden die Missgunst und die boshaften, unversöhnlichen Auswüchse tagtäglich mit. Wir schämen uns, das zuzugeben und so erfunden zu werden. Aber in uns drinnen, da tobt oft ein Sturm der Bosheit. Und je mehr wir unseren Narren unterdrücken wollen, desto mehr spielt er sich als Eheherr auf, teils lauthals, teils unterschwellig. Da hilft nur mehr der Tod und dann Gottes Gnade zum Leben, wie es in Römer 7 steht, Vers 17. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, was ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich denn erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Und der neue Mann, der neue Eheherr, der kann und darf niemand anderer als Christus sein. Der geliebte Sohn Gottes, der einzige Mann nach Gottes Herzen. Und noch ein paar Worte zu dieser besonderen Frauengestalt der Bibel. Ihr Name bedeutet, mein Vater ist Freude. Ein Name wie das Endresultat eines gesegneten Glaubenslebens. Sie stellt die künftige Ehefrau dar, die vieles, das uns im Hohelied vorgestellt wird, um einige wesentliche praktische Züge noch ergänzt und erweitert. Sie ist meine Ruth, das heißt Freundin, die nicht lange zu Hause sitzen bleibt. Sie agiert und reagiert in die richtige Richtung und sie erscheint nie mit leeren Händen, wie jene tugendhafte Frau in Sprüche 31. Die Bibel kennt ja keine Frauenquote und sie hat kein Gendern nötig. Die Bibel weist vielmehr der Frau als Frau die beste Stellung zu, die höchste Aufgabe, die den an Christus Gläubigen zugedacht ist. Und gleichzeitig nennt uns die Bibel in den Lehrbriefen nur mehr Brüder, soweit wir Christus angehören. Egal ob Mann oder Frau, Bruder oder Schwester in Christus, denn dieser Unterschied besteht ja bald nicht mehr. Der jetzige Genderwahn, der verrät damit also auch klar seine Herkunft, nicht wahr? Es erhebt sich gar keine Frage des Frauenrechts oder der Gleichberechtigung, wenn Gott sagt, wie lange willst du dich noch hierhin und dorthin wenden, du abtrünnige Tochter? So in Jeremia 31. Denn der Herr hat etwas Neues geschaffen auf Erden. Die Frau wird dem Mann umgeben. Und darauf zielt der Text ab, auf den neuen Mann, den Adonai, den guten Eheherrn. Von Anbeginn sagt Gott nämlich, es ist nicht gut, dass der Mensch, nämlich der eine, der neue Mensch, der Christus Gottes, dass der allein sei. Nein, ich will ihm eine Gehilfin schaffen. Und hier in diesem Text haben wir ein Bild dazu. Die Frage ist jetzt, bin ich, bleibe ich ein Nabal? Ein gottloser Narr vielleicht auch sogar unter einem religiösen, einem christlichen Kostüm? Wir alle wissen ja ganz genau, wie sehr er seit je geherrscht hat, der Nabal in uns. In allen Belangen, sogar in der Versammlung, wenn er uns zuraunt, mit dem Bruder stimmt etwas nicht. Oder so haben wir es doch nie gehalten beim Zusammenkommen, wenn Gott einmal eine Störung zulässt, damit wir nicht in eine versteinerte Liturgie verfallen. Der Nabal, der meldet sich allemal, das ist sicher. Der regiert und herrscht, solange er kann. Ihr wisst doch genau, wer in eurer Ehe, in der Familie das Sagen hat, wer dort der Nabal ist und wie er dort regiert. Und alles, was ich gesteuert, in mir drinnen, an die Bibel herangeht, wird Gottes Wort immer falsch oder gar nicht verstehen, weil der Nabal dazu gar nicht imstande ist. Er kann, er muss ja immer alles nur auf sich selbst beziehen. Und der Mund wird ihm übergehen mit dem, was im Herzen ist. So auch hier. Soll ich mein Brot und mein Wasser und mein Fleisch jemanden geben, dessen Herkunft ich nicht kenne? Interessant, aber nicht fremd, diese Aussage, nicht wahr? Besonders, weil wir dem die genau gleichen Begriffe aus dem Mund des himmlischen Bräutigams entgegensetzen können. Brot, Wasser, Fleisch. In Johannes 6 sagt der Herr im Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Im Vers 51, im zweiten Teil sagt er, das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für die Welt. Und zum Wasser sagt er in Johannes 4,14, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben will. Man sieht deutlich, der Herr gibt Brot, gibt Wasser, nicht mein Brot, mein Wasser gebe ich nicht her. Der Teufel versucht ja immer, heilsrelevante Begriffe womöglich schon vorher zunichte zu machen, sie in Misskredit zu bringen, ehe sie uns in segenbringender Weise begegnen. Und solange wir noch vom Nabal in uns beherrscht werden, gelingt ihm das auch. Und wir sind dann angeschlagen und vorgeschädigt, wenn Gott uns damit segnen will. Vieles, was uns im Wort Gottes Heil und Segen bringt, das schwärzt der Widersacher vorher schon an und schafft damit böse Vorurteile und arge Begriffsverwirrung. Aber wie viel Witze, wie viel Blasphemisches wird dazu flankierend von der Kanzel her schon verkündigt? Und wie viel erst wird falsch gedacht, wird lächerlich gemacht im boshaften, harten, steinernen Menschenherzen, für die sich doch der Christus von Gott zur Sünde hat machen lassen, damit er uns aus einer Welt herausretten kann, die in tausenden von Jahren nichts anderes als Narren hervorgebracht hat. Christus kam, um uns mit Gott zu versöhnen, damit wir im Buch des Lebens stehen. Und wenn wir unser Narrentum ihm zu Füßen legen und davon freigemacht werden, dann auch nicht aus dem Buch des Lebens getilgt würden, damit wir ewiges Leben haben, hier und für immer. In Römer 5 steht, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. An Abigail, der Frau mit dem gesunden Verstand und der schönen Gestalt, so beschreibt sie kein Mensch, sondern Gott selber in seinem Wort, an ihr sollen noch einige andere Auffälligkeiten nicht unerwähnt bleiben. Wir haben gelesen, da eilte Abigail und nahm 200 Brote und 2 Schläuche Wein und 5 zubereitete Schafe und 5 Scheffel gedörrtes Korn und 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen und lud sie auf Esel und sie sprach zu ihrem Burschen, geht vor mir her, siehe, ich will euch nachkommen. Sie sagte aber ihrem Mann Nabal nichts davon. Sie eilt. Sie bleibt nicht lange sitzen. Sie handelt und zwar gern ganz und gleich. Sie handelt gemäß dem ihr Anvertrauten, worüber sie verfügen kann. Das ist ein schönes Beispiel für Jesu Rede über die anvertrauten Pfunde, nicht wahr? Sie lädt, was sie hat, auf Esel. Das ist ein Bild auf die Gläubigen des neuen Bundes. Der Esel ist ja das Tier, das nicht geopfert, sondern ausgelöst wird. Und sie schickt ihre Burschen gleich los, sofort. Sie selber reiht sich hinten an. Sie lässt den Ruhm den anderen und geht selber hinterher und tut sich nicht hervor. Und vor allem, sie bespricht sich nicht mit Fleisch und Blut, was sie zu tun hat. Sie redet nicht mit dem Narren, mit dem sie zusammenlebt und wohnt. Das heißt für uns, sie fragt nicht ihr altes Ich, diskutiert nicht mit ihrem Fleisch, auch nicht mit ihren Befürchtungen oder gar mit dem Gegner Gottes. Dienen will sie, nicht herrschen. Und genau da kommt der gesunde Verstand im Reich Gottes zum Vorschein. Als sie dann beim Mann nach dem Herzen Gottes ankommt, steigt sie rasch vom Esel, um nur ja nicht oben zu bleiben. Steigen doch auch wir immer herunter von all unserer Gläubigkeit, von unserem Bibelverständnis, wenn wir Jesus begegnen in seinem Wort. Erklären wir nichts, sondern lassen wir ihn reden zu unseren Herzen. Und noch etwas tut die Frau mit dem gesunden Verstand. Hat dich und mich der Herr nicht auch gefragt, willst du gesund werden? Erstens, sie fällt David zu Füßen und dann tut sie zweitens etwas, das auch Daniel getan hat. Sie redet von ihrer Schuld. Sie sagt, und passen wir da genau auf den Wortlaut auf, ach mein Herr, auf mir sei diese Schuld. Und dann, nachdem sie den Nabal in ihrem Haus ins rechte Licht gerückt hat, übrigens mit einem treffenden biblischen Wortspiel auf das alte Ich, mein Herr, achte doch nicht auf diesen Mann Belials, den Nabal, denn er ist, wie sein Name heißt, ein Narr und Narrheit ist bei ihm. Dann zeigt sie, wie sehr sie im Ratschluss Gottes steht durch den gesunden Verstand, den er ihr verliehen hat. Sie sagt zu David, der Herr hat dich daran gehindert zu kommen und Blut zu vergießen und dir mit eigener Hand zu helfen. Sie sagt nicht, du hast dir geholfen oder ich möchte dich aufhalten. Nein, ihre Seele erhebt den Herrn. Das kennen wir doch von anderen biblischen Frauen, die Gott gedient haben, nicht wahr? Möchten wir doch diese Herzenseinstellung, diesen guten Verstand auch haben. Ach, möchten wir doch dem Herrn immer und überall in uns herrschen lassen und nicht uns selber rächen, sondern immer alles ihm anbefehlen. Aber leider bei vielen gläubigen Menschen, wenn du ihnen zuhörst, da hörst du fast ausschließlich nur Worte aus dem Mund und Herzen eines nicht getöteten Nabals. Ich, mein, mir, mich. Und ihr falscher Herzensverstand ist nachtragend, ist unversöhnlich und pflegt seine eigenen Rachegelüste. Das ist aber alles kein Glaube. Wenn wir nicht im Gebet vor Gott das alles lassen können, für andere beten, wenn der neue Eheherr uns zu unwirklich erscheint, zu schwach erscheint, dann werden wir weiterhin mit dem alten Nabal eingesperrt bleiben. Jeder für sich. Sieht's nicht oft reihunter noch aus? Ein weiterer Aspekt des gesunden Herzensverstandes, Abigail denkt in erster Linie nicht an sich, sondern an Davids Wohl und an das Wohl seiner Burschen und an sein Gefolge, noch ohne zu wissen, dass sie der Mann nach dem Herzen Gottes in Kürze ehelichen wird. Nichts für mich, das ist ein weiterer Zug, den kennen wir vom Vater der Gläubigen von Abraham. Ihr versteht, wir verherrlichen hier nicht diese menschliche Frau, sondern wir zählen auf, was der Herr in einem Menschen tut, der ihm gehören will. Es ist wie in der Bergpredigt, wo Christus den neuen Menschentyp vorstellt, den er durch seinen Tod, seine Auferstehung und die Wiedergeburt hervorbringt. Der Mensch von sich aus, der Nabal in uns, der kann das nicht. Und jeder, der meint, er könne doch, der ist und bleibt ein Narr, ein gottloser, selbstsüchtiger Narr. Wer ist denn nun die Braut Christi? Ja, da streiten sich die gelehrten Bibelkenner herum, ob die Gemeinde das sei. Nein, sagen die anderen. Ja doch, sagen die anderen. Nein, es ist Israel. Aber nein, es ist die Gemeinde der Erlösten, die er für sich erkauft hat. Ja, viel besser wäre, wenn wir im Dienst für ihn und die Seinen gefunden würden, als über solche Angelegenheiten Gottes zu streiten. Das hieße für uns wahrhaft die Talente recht einsetzen, nicht spekulieren, wer wo was wäre. Die rechte Braut Christi, die wird sich ihres Standes hier auf Erden sowieso nie bewusst sein wollen. Sie wird eine Dienerin sein wollen, sonst nichts. Luther hat es in seinem Magnificat hervorragend ausgeführt. Maria hatte beim Besuch des Engels Gabriel auch nicht den Eindruck, dass der Gruß ihr gelten könnte. Und es geschah bekanntermaßen so, steht in Lukas 1. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Ja, jede irdische Fürsten- oder Millionärstochter hätte gar nichts anders denken können als, ja, das bin ja ich, nur ich kann damit gemeint sein. Das arme Mädchen aber aus Davids Stamm, verlobt mit dem armen Wohnungsmacher Josef, auch aus Davids Stamm, war erschrocken über diese Worte, hat nicht denken und glauben mögen, dass ihr dieses Grußwort gelte. Aber die Magd des Herrn, das wollte sie sofort sein. Jetzt zurück zu jener Begegnung. Abigail liegt zu Davids Füßen und nimmt noch einmal die Schuld auf sich. Das heißt, sie ist sich ihrer Schuld, der Schuld ihres Hauses und ihres Despoten zu Hause bewusst und bleibt darunter. Ja, hier liegt eine von der herrlichen Art der Königstochter aus Psalm 45 im Staub. Da steht im Vers 14, ganz herrlich ist die Königstochter im Innern, aus gewirktem Gold ist ihr Gewand. Vor allem aber ist das des Heilands Art, er hat unsere Schuld auf sich genommen. Und das wendet nun alles Übel von ihrem Haus ab, ausgenommen von ihrem Mann. Der feiert inzwischen seinem fetten Herzen ein Fest wie ein König und besäuft sein Ich. Ein Ich-Rausch, ein schwerer Rausch, sagt die Bibel. Und in dem Moment, da war es Abigail ihm alles erzählt, da erstarrt sein Herz. Es wird einem Stein gleich. Der ganze Mann, eine furchtbare Sache. In Hebräer 10, 31 steht, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wie viele Steine sind so wohl schon geworden, versteinerte Ich-Menschen. Es verkraftet der Ich-Mensch nämlich nicht solche Blamage, solchen Verlust, solches Hintergehen seiner Person. Das Versteinern, auch teilweise, kann nur der Herr in uns verhindern. Ich denke, wir alle kennen Menschen auch in den Gemeinschaften, die wirken bereits sehr steinern. 10 Tage lässt Gott ihm dann noch, mag sein, nach der Zahl der Burschen, die von David gekommen sind, 10 Zeugen, 10 Tage, erschrecklich. Einem Esau gleich ist er jetzt, kein Raum mehr zur Umkehr, ein steinernes Herz in einem harten, boshaften Mann, bis es heißt, da schlug der Herr den Nabal, dass er starb. Können wir uns diese Wartezeit vorstellen? Wenn ja, dann ist es zu spät. Wie sagte Jesus, unser Herr, uns zur Mahnung und zum Heil, noch einmal in Lukas 12, ich sage euch aber meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ich will euch aber zeigen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der, nachdem er getötet hat, auch Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet euch. Den Rest haben wir vorhin gehört. Eines noch, passen wir doch auf die Dienstwilligkeit der Abigail ganz genau auf. Dienstwilligkeit, das ist das beschreibende Wort für Demut. Wir haben gelesen, als die Knechte Davids zu Abigail nach Karmel kamen, redeten sie mit ihr und sprachen, David hat uns zu dir gesandt, um dich zur Frau zu nehmen. Da stand sie auf, verneigte sich mit ihrem Angesicht zur Erde und sprach, siehe, hier ist deine Magd, dass sie diene und den Knechten meines Herrn die Füße wasche. Und Abigail eilte, machte sich auf und ritt auf einem Esel und mit ihr 5 Mägde, die ihr nachfolgten, und sie zog den Boten Davids nach und wurde seine Frau. Überlegen wir an dieser schönen Stelle eines. David selber war ja gar nicht da. Vor wem verneigt sich Abigail hier zur Erde? Zu wem sagt sie hier, siehe, hier ist deine Magd, dass sie diene und den Knechten meines Herrn die Füße wasche? David ist ja nicht da. Aber ich denke, wir alle kennen die Antwort. Eines noch zum Schluss. Abigail hatte mit David dann einen Sohn. Sein Name war Kileab, das heißt Vollkommenheit des Vaters. Kileab, der an einer anderen Stelle auch Daniel genannt wird. Dieser Sohn Davids, das sei noch extra betont, war nicht in die Bemühungen um Davids Thron verwickelt. Er führte ein im Wort Gottes ganz unauffälliges Leben. Es wird sich das Wesen seiner Mutter wohl auf ihn ausgewirkt haben. Das ist anzunehmen. Gedenke des, o Christenheit. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wenn der dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Amen.